Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Radios. Mein Name ist Solveig Faustmann. Ja, Sie sind richtig bei Radio Horeb, auch wenn Sie jetzt einen ungewohnten Filmausschnitt gehört haben aus dem Film Die Brücke von Remagen. So wollte ich Ihnen nahebringen, dass wir heute mit unserer Aktion Kloster der Woche in Remagen sind. Wir werden heute auch auf die Brücke zu sprechen kommen. Unser Gottesdienst, den wir am nächsten Sonntag übertragen, wird aus der Apollinariskirche hier in Remagen kommen. Um Ihnen die Wallfahrt, die Gemeinschaft, die die Wallfahrt betreut und die Stadt Remagen vorzustellen, haben wir wieder einen Gast in unsere Sendung eingeladen. Das ist Pater Bartholomä van Outhuysten. Er ist seit einigen Jahren mit seiner Gemeinschaft in der Apollinariskirche als Wallfahrtsrektor und wir begrüßen ihn heute herzlich in unserer Sendung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Pater Bartholomä, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Wie lange sind Sie schon hier und woher kommen Sie?
Also ich bin Pater Bartholomä, ich komme aus den Niederlanden, so wie Sie auch schon hören an meinem Akzent. Und ich bin seit 1982 Priester im Bistum Roermond, Niederlande. Und dann seit 2007 hier in Remagen Rektor der Wallfahrtskirche St. Apollinaris.
Vielen Dank. Wo und in welchem Bistum liegt Remagen denn?
Remagen liegt im Bistum Trier. Es ist an der Grenze vom Bistum Trier. Wir sind nahe am Erzbistum Köln.
Und geografisch in Deutschland gesehen, wo?
Ungefähr 25 Kilometer südlich von Bonn.
Ja, wir wollen gleich dazu sagen, Remagen liegt am Rhein. Von der Kirche kann man wunderbar auf den Rhein runterschauen. Wie ist denn Ihre Gemeinschaft hierher in diese Apollinariskirche gekommen?
Wir sind schon seit 1997 in Orscholz, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Trier. Und damals kam Bischof Marx zur Visitation und dann haben wir ihm gesagt, dass wir hoffen, dass uns in der Zukunft eine Wallfahrtskirche anvertraut wird. Und dann sagt er ganz spontan, aber dann habe ich etwas für euch. Denn er suchte schon längere Zeit eine neue Gemeinschaft für die Wallfahrtskirche hier in Remagen, weil die Franziskaner sich entschlossen hatten, um hier wegzugehen. Und so hat Bischof Marx dann uns eingeladen und es auch möglich gemacht, dass wir hier in 2007 anfangen konnten mit unserer Tätigkeit, unserer Pastoral, unserer Wallfahrtspastoral hier auf dem Apollinarisberg.
Wie heißt Ihre Gemeinschaft?
Unsere Gemeinschaft heißt Gemeinschaft der gekreuzigten und auferstandenen Liebe.
Vielen Dank. Auf diese Gemeinschaft werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Kannten Sie Remagen vorher schon?
Nein, ich habe noch nie. Er hatte noch nie davon gehört, also auch aus der Geschichte nichts und das war für uns ganz neu.
Also ich möchte ganz kurz sagen, Remagen besteht seit der Römerzeit, wurde 1633 von den Schweden niedergebrannt, dann wieder aufgebaut und 1794 von den französischen Revolutionstruppen eingenommen. Das Gebiet hier links des Rheines war dann bis zum Wiener Kongress französisch.
Ja, das ist so. Aber es ist eigentlich interessanter, um noch etwas zu hören über die Kirche. Denn hier auf dem Berg steht schon seit 950 ein kleines Kloster. Übrigens, das ist für uns Holländer natürlich schon ein Berg, aber es ist nur 50 Meter höher als der Rhein. Also so hoch ist hier der Berg nicht. Aber für uns Holländer natürlich ist das schon ein Berg. Und die Benediktiner sind dann hier gewesen, bis die Französische Revolution, dann ist das Kloster und ist die Kirche säkularisiert worden. Es war eine romanische Kirche und dann kam Graf von Fürstenberg aus Köln und die hat dann hier das ganze Anwesen gekauft und wollte dann mit den Nazoräer, die Künstlergruppe aus Düsseldorf, hier die Kirche ganz bemalen lassen mit Fresken. Aber das war dann nicht so gut möglich, weil die alte Kirche hat schon einige Rissen. Und dann ist der Herr Zwirner gekommen. Und Herr Zwirner war Architekt, Baumeister vom Kölner Dom im 19. Jahrhundert. Und er hat dann in seiner Freizeit dann diese kleine Kirche gebaut.
Ja, ich möchte dazu sagen, dass diese kleine Kirche, die der Dombaumeister in seiner Freizeit gebaut hat, Platz für 400 Leute bietet. Also es ist eine große Kirche. Ja, wie viele Einwohner gibt es denn heutzutage in Remagen?
Also in der ganzen Stadt ungefähr 20.000.
Das Interessante an Remagen ist ja die Kriegs- und Nachkriegsgeschichte. Es gibt einen berühmten Film, Die Brücke von Remagen. Haben Sie den schon mal gesehen?
Habe ich nicht gesehen, aber das ist ein bisschen ein geromantisierter Film. Aber die Tatsache, die wird darin auch deutlich, die Tatsache ist, dass die Alliierten, besonders die Amerikaner, in 1944 hierher kamen und sie sahen dann von diesem Berg her, dass die Brücke noch immer ganz in Ordnung war über den Rhein. Und die haben sie dann sehr schnell eingenommen. Nach 3 Wochen ist dann die Brücke doch eingestürzt. Aber dadurch wurde von dieser Seite des Rheines eine Überbrückung gemacht zur anderen Seite. Und das war in der Kriegszeit ganz wichtig.
Ja, die Brücke, die führte auf die andere Rheinseite nach Erpel. Und diese Brücke sollte eigentlich gesprengt werden im März 1945. Und durch die Vorsehung oder durch Zufall ist das dann nicht gelungen oder durch Sabotage. Und so konnte der Krieg verkürzt werden. Heute gibt es noch in dem Brückentunnel in Erpel eine kleine Theaterbühne, wo regelmäßig das Stück Die Brücke von Remagen aufgeführt wird. Gibt es noch andere Museen in Remagen?
Also an unserer Seite ist in der Brücke das Friedensmuseum eingerichtet worden.
Ja, es gibt noch den Brückenpfeiler. Da drin ist das Museum. Wir haben zu der Geschichte um die Brücke von Remagen auch noch einen Zeitzeugen, den wir jetzt befragen werden. Danach geht unser Interview mit Pater Bartholomä weiter. Herr Federhen, können Sie uns erzählen, wie das war? Vor Kriegsende, als der Krieg noch dauerte, da wollten die Alliierten diese Brücke zerstören. Warum eigentlich?
Die Brücke war eine wichtige Verbindung für das Militär zum Nachschub.
Können Sie uns erzählen, wie so ein Angriff abgelaufen ist, wie Sie sich erinnern?
Ja, wir liefen also in der Schule weg und wollten nicht in den Luftschutzkeller und sind dann bei unserem Hausbarsch, dem Koppel, auf die halbe Höhe gegangen. Und von da aus konnten wir das ganze Spektakel dann beobachten, wenn Flugzeuge rein aufwärts flogen, waren das immer feindliche Flugzeuge. Und es gab da Flakstellungen in Unkel, in Erpel, und die haben auf diese Flugzeuge geschossen. Und einmal habe ich gesehen, wie ein feindliches Flugzeug abgeschossen wurde und sich überschlug und in den Rhein fiel.
Und was haben die Kinder da gedacht oder was haben Sie als Kind gedacht?
Wir waren von den Nazis so indoktriniert, also schon im Kindergarten auf den Feind, dass wir auch Lieder sangen und so weiter. Und als das passierte, haben wir natürlich laut Hurra geschrien.
Oh wei. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Bericht aus den letzten Kriegstagen. Das war Herr Franz Josef Federhen, Jahrgang 1936 aus Rhein-Breitbach, das auf der anderen Rheinseite schräg gegenüber von Remagen liegt. Musik. Willkommen zurück, liebe Zuhörer unseres Radios. Sie hören die Sendung Kloster der Woche, Wallfahrt der Woche aus Remagen. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Jetzt wollen wir zu sprechen kommen auf die Gemeinschaft, der Bischof Marx von Trier damals diese Wallfahrt anvertraut hat. Was ist denn das für eine Gemeinschaft? Können Sie das vielleicht in wenigen Sätzen beschreiben?
Ja, wir sind eine kleine neue Gemeinschaft. Das heißt, wir sind in 1989 entstanden. Wir sind eine kleine Gemeinschaft. Wir sind jetzt mit 3 Priester und ich denke so mit 8 Schwestern und dann auch einige Freunde und angeschlossene Mitglieder. Und wir sind also zuerst in Maastricht, das ist unser Mutterhaus. Danach haben wir auch noch ein Kloster in Orscholz. Und dann haben wir seit 2007 dieses Kloster hier in Remagen. Und seit 2014 sind wir auch in einem Kloster in Moresnet, Chapelle. Das liegt so an der Grenze, aber dann in Belgien, an der Grenze bei Aachen.
Habe ich das richtig verstanden? Sie können mit 11 Leuten 4 Klöster bewohnen?
Also wir sind zuerst sehr flexibel. Also wir gehen von einem Kloster zu anderem Kloster, wenn da größere Veranstaltungen sind. Aber was wir auch haben, in jedem Kloster haben wir Menschen, die uns mithelfen, also ehrenamtlich. Im Kloster, in der Kirche, bei verschiedenen Arbeiten. Und dadurch können wir so auch die Klöster so unterhalten.
Wie ist das organisiert, Ihre Gemeinschaft, offiziell in der Kirche? Ist sie anerkannt?
Ja, wir sind anerkannt. Wir sind allerdings anerkannt in der meist einfachen Form. Also kirchenrechtlich gesehen sind wir eine private Gemeinschaft von Christgläubigen. Und das ist eine ganz einfache Form, die in die Kirche eingestellt ist, um möglich zu machen, dass wir als Gemeinschaft anerkannt sind.
Und was ist die Hauptaufgabe oder die Hauptaufgaben?
Also unser Charisma ist zuerst unser Name. Also das heißt, dass wir versuchen zu leben, die gekreuzigte und auferstandene Liebe. Und das ist Jesus in seinem Ostergeheimnis, also der gekreuzigte und auferstandene Herr. Und das, aus dieser Verbundenheit mit ihm setzen wir uns ein für Evangelisation und Seelsorge.
Was können Menschen hier in der Apollinariskirche oder auf diesem Berg auch außerhalb der Wallfahrtssaison erfahren?
Also wir haben also täglich Heilige Messe. Und dann werden hier auch viele Gruppen empfangen, die wir eine Führung anbieten und einen Empfang anbieten. Aber dann im Kloster selbst haben wir jeden Monat auch ein Zusammenkommen für Jugendliche und für Teenager. Wir haben 4-5 Mal im Jahr ein Angebot für Familie. Weiter können hier auch Menschen als Gast einige Tage sein. Und es gibt dann so verschiedene Angebote im Kloster und in der Kirche.
Interessant ist ja auch der Gebetsabend am letzten Sonntag im Monat. Was bieten Sie da für ein Programm an?
Das ist ein Marianischer Abend, inspiriert durch die Botschaft von Maria in Medjugorje. Wird ein Vortrag gehalten, wird gebetet, Rosenkranz gebetet, Anbetung und dann Heilige Messe. Und da kommen so 60, 70 Menschen so am Abend für diesen Marianischen Abend mitzumachen.
Sie sind eine kleine Gemeinschaft. Wie erklären Sie sich diese große Ausstrahlung, die der Apollinarisberg bis nach Koblenz, nach Bonn und darüber hinaus hat? Die Leute kommen ja doch gezielt von überall her, um hier teilzunehmen, auch an eigentlich gewöhnlichen Werktagsmessen. Was gefällt den Leuten hier oder was bekommen sie hier oder was suchen sie hier?
Also wir feiern hier die Messe feierlich, wir nehmen auch die Zeit, also wir schauen hier nicht auf die Uhr, dass eine Messe 3/4 Stunde fertig sein soll. Also wir brauchen nämlich mehr Zeit. Und das heißt auch, dass Menschen hier gezielt hierher kommen, auch um die Verkündigung zu hören, mitzufeiern, die Heilige Messe gut mitzufeiern. Und das ist so während des ganzen Jahres. Aber natürlich dann bei der Apollinarisch-Wallfahrt, das heißt, hat schon eine sehr lange Tradition. Schon im Mittelalter wurde hier den heiligen Apollinaris geehrt. Und von daher kamen vor allem auch am Anfang des 20. Jahrhunderts kamen hier sehr viele Menschen. Also da spricht man von 40.000, 50.000 Menschen in einem Monat. Jetzt kommen da so ungefähr 12.000 Gottesdienstteilnehmer in zwei Wochen.
Von wann bis wann geht die Wallfahrt im Jahr?
Also in diesem Jahr fängt es am 22. Juli an bis zum 6. August. Es ist eine Tradition, dass am 23. Juli offiziell hier Apollinaris gefeiert wird. Im Bistum Trier, das ist etwas Besonderes, weil das hat mit der Geschichte zu tun. In 1164, so sagt uns die Legende, kam ein Schiff aus dem Süden über den Rhein und darin waren die Reliquien der heiligen drei Könige und auch die Reliquien des heiligen Apollinaris. Und am 23. Juli kam dann das Schiff hier an und das Schiff, so sagt uns die Legende, konnte nicht weiterfahren, denn Apollinaris wollte hier in Remagen bleiben. Und dann wurden die Reliquien des heiligen Apollinaris aus dem Schiff geholt und hier auf den Berg gebracht. Und die Reliquien des heiligen drei Könige gingen dann weiter zum Dom in Köln.
Ja, und der Apollinaris wollte also hier verehrt werden. Wer ist denn überhaupt der heilige Apollinaris?
Apollinaris war Bischof von Ravenna in Anfang 2. Jahrhundert und hat da als guter Hirte so gearbeitet und verkündet und auch Wunder getan.
Welche Reliquien gibt es hier vom heiligen Apollinaris?
Also es gibt hier einen Teil des Hauptes. Zuerst waren hier mehr Teile des Körpers von Apollinaris, aber im Mittelalter ist der Graf von Düsseldorf, der Graf von Berg, ist hierher gekommen und hat einige Reliquien geklaut und mitgenommen nach Düsseldorf. Darum wird jetzt auch in Düsseldorf Lambertuskirche noch auch den heiligen Apollinaris geehrt und ist auch der große Apollinaris-Kirmes.
Warum sind die Reliquien hier so wichtig gewesen?
Also hier wurde der heilige Apollinaris geehrt und Menschen fanden hier auch Halt und Schutz und heilige Apollinaris wurde dann vor allem auch angerufen gegen Krankheit in Bezug auf Epilepsie und Menschen fanden dann hier auch Heilung und Schutz und Ermutigung im Glauben und im Leben und ja, so kamen so Tausende von Menschen hierher. Und das ist auch so geblieben, allerdings ein bisschen wohl zurückgegangen. Es ist dann auch interessant, dass in den 70er Jahren, also 1970 ungefähr, eine alte Tradition losgelassen wurde. Denn seit Jahrhunderten wurden hier die Menschen mit der Reliquie gesegnet, dadurch, dass das Reliquiar, worin dann die Reliquien sind, und das ist ein, ja, wie nennt man das in Deutsch?
Büste?
Ein Büste, ja, genau. Wurde auf dem Haupt der Menschen gestellt. Also man nannte das Haupt wird aufgesetzt. Also kurz über dem Haupt der Menschen wurde die Büste gesetzt, damit dann der Segen herabfließen konnte. Und in 1970 ist das losgelassen, dann wurde die Büste nur berührt durch den Menschen. Und als wir dann in 2007 hier angefangen haben, dann kam zuerst auch Herr Bischof Marx hier auf den Berg, um auch uns einzuführen und auch die erste Messe hier zu feiern auf dem Apollinarisberg mit uns dann. Und dann hat er gleich gefragt, und macht ihr wieder die alte Tradition, dass das Haupt aufgesetzt wird. Und dann haben wir zuerst gesagt, ja, also wir wollten noch ein bisschen warten damit, aber wenn Sie so fragen, dann werden wir es tun. Und seitdem setzen wir auch wieder das Haupt auf die Häupter der Menschen. Und dadurch wird noch deutlicher, dass wir gesegnet werden auf die Fürsprache des heiligen Apollinaris.
Haben sich die Menschen gefreut, als sie wieder damit angefangen haben?
Ja, sicher. Und viele erinnerten sich auch noch, dass es so früher war. Andere sagten, ja, muss das so sein dann? Dauert das alles nicht so lange, aber es hat sich so doch ergeben, dass die Menschen es sehr gerne annehmen. Sie stehen dann auch in den langen Schlangen, denn vor allem auch an den Sonntagen, so wie auch in diesem Jahr wieder, dann braucht man manchmal so eine Stunde, eineinhalb Stunde, muss man warten, bis man gesegnet wird. Denn wir segnen jede Person persönlich und wir sind damit ein paar Priester und wir wechseln uns ab. Das Reliquiar ist ungefähr 4,5 Kilo. Also das heißt auch, dass es von uns Priester doch etwas erwartet wird. Aber wir tun es gerne. Und während der Segnung wird dann auch gesungen, wird gebetet. Es ist eigentlich ein Heilungsgebet, was dann stattfindet.
Werden Sie denn unsere Hörer im Radio dann auch segnen mit der Reliquie?
Ja, also am Schluss der Messe wird immer mit der Reliquie gesegnet. Ja, wollen Menschen natürlich persönlich gesegnet werden, dann müssen sie nach Remagen kommen.
Gut. Wir wollen nochmal unseren Zeitzeugen befragen. Liebe Zuhörer, danach werden wir wieder mit Pater Bartholomä sprechen und uns die Kirche anschauen. Wir sprechen nochmal mit Franz Josef Federhen, Jahrgang 1936, der uns erzählen kann, welche große Rolle die Apollinaris-Wallfahrt vor 75 Jahren gespielt hat. Herr Federhen, Sie waren krank?
Ja, ich hatte eine Nierenbeckenentzündung und wie das damals war, es gab noch kein Penicillin und es war eine schwierige Heilung und als ich noch sehr geschwächt war, hat mich meine Mama mitgenommen auf den Apollinarisberg.
Und was ist dann passiert?
Ja, also wir waren da oben in dieser Wallfahrtssaison 1942 und die Apollinariskirche war als ganz gefüllt und in der Vierung gab es noch keine Bänke und da haben viele Gläubigen gestanden und ich habe also unten zwischen den Gläubigen gestanden, konnte aber nicht umfallen, weil die so dicht standen und bin da eingeschlafen und da bin ich wach geworden, als mir das Haupt auf den Kopf gesetzt wurde.
Und sind Sie dann geheilt worden?
Also ich habe schon als Kind gedacht, das war der Durchbruch. Da es war keine Spontanheilung, aber ich habe also eine ganz tolle Besserung gespürt und schon auf dem Berg. Ich konnte dann bei Fliegeralarm mit der Mutter einfach den Berg runterlaufen und dann anschließend bin ich dann auch in die Schule gekommen. 14 Tage später war der Schulanfang am 8. August.
Vielen Dank, lieber Herr Federhen. Dankeschön für diese schöne Erinnerung an die Apollinaris-Wallfahrt im Jahr 1942, wo die Leute also so dicht an dicht standen, dass man nicht einmal umfallen konnte, wenn man beim Stehen einschlief. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, wir stehen jetzt vor der Apollinariskirche in Remagen. In welchem Stil ist die Kirche denn gebaut?
Also es ist alles neugotisch. Und alles von vorne bis hinten, von oben, alles ist in neugotischem Stil. Also gebaut in ungefähr 1830 bis 1850. Und wir stehen hier vor der Kirche und dann sehen wir auch gleich, dass hier eine Statue ist von Franziskus und daneben von Heilige Paula. Und das ist ein Hinweis auch auf die Familie von Fürstenberg. Denn der Gründer dieser Kirche hat Franz Egon von Fürstenberg geheißen und seine Frau hat Paula von Stromberg geheißen. Und dann ganz oben sehen wir eine Statue vom heiligen Apollinaris.
Hat der Gründer die Kirche auch selbst finanziert?
Ja, ja, die hatte sehr viel Geld. Und sie wollte dann eigentlich auch noch hier ein Schloss bauen. Aber dann hat der Bischof von Trier doch eingegriffen und gesagt, also sie können sich entscheiden, eine Kirche mit der Reliquie, also als Wallfahrtskirche, aber dann ohne Schloss, oder Schloss mit eine Kirche, aber dann ist es eine Schlosskirche. Und hat die Familie doch entschlossen, um eine Wallfahrtskirche hier zu bauen.
Ja, da sind wir heute sehr froh. Wir wollen reingehen in die Kirche und sehen, was es da anzuschauen gibt. Wir stehen nun in der Kirche St. Apollinaris. Die Kirche ist ein wenig dunkel, oder?
Ja, die ist ziemlich dunkel und das kommt dadurch, dass so viel wie möglich Flachflächen gemacht worden sind, um Fresken hier zu malen. Also wie der Franz Egon von Fürstenberg wollte, die Nazarener, die Künstlergruppe aus Düsseldorf, fragen, um hier Fresken zu malen. Und die sind dann hier auch gekommen. Und da sehen wir an der linken Seite Fresken, die das Leben Jesu deutlich machen, und an der rechten Seite das Leben Mariens. Also links Jesus, rechts Maria. Und dann, wenn wir dann nach vorne gehen, dann stehen vorne, sehen wir Maria und Josef und auch Apollinaris und Petrus, und da vorne in der Apsis den verherrlichten Herr, der seine Hand ausstreckt, um uns allen hier zu segnen.
Ja, man kann sagen, dass eigentlich jeder freie Fleck in dieser Kirche mit richtigen Bildern ausgemalt ist. Immer große Personengruppen, also die Kirche ist auch sehr bunt dadurch.
Es ist auch, allerdings auch interessant, wie die Bilder hier gestaltet sind. So hier an der linken Seite sehen wir zuerst die Geburt Jesu, dann kommt das zweite große Bild, das Sterben Jesu am Kreuz. Dann das dritte große Fresko ist die Auferstehung. Dann ganz vorne der verherrlichte Herr. Und als ich dann hier in der Kirche zum ersten Mal kam, dann sagte ich, ja, aber wir brauchen doch auch den Heiligen Geist. Wo ist dann das Pfingstereignis? Und das ist nicht zu sehen, weil die Nazarener, die haben immer nur Jesus von Nazareth gemalt. Also Jesus von Nazareth kommt nicht als in seine historische Person im Pfingstereignis. Also da ist vor allem der Heilige Geist, der kommt. Aber dann schaute ich nach oben und dann sah ich eine ganz schöne Taube. Und da war ich doch zufrieden, dass auch das Pfingstereignis hier ganz deutlich zu sehen ist. Und ich erkläre es auch immer so, dass wir hier zusammen sind, damit der Heilige Geist uns auch erfüllen kann und bewegen kann und wir auch als begeisterte Menschen nach dem Gottesdienst wieder nach draußen gehen.
Ja, ich schaue an die Decke, ich sehe den Heiligen Geist vor einer Sonne, und dahinter ist eigentlich die ganze Decke mit all den Spitzbögen, die da oben zusammenlaufen, so richtig himmelblau mit Sternen, wunderschön. Und diese Bilder, die Sie uns beschrieben haben, die sind ja 10 Meter hoch, oder?
Ja, mindestens, also ich denke schon 20 Meter. Also das sind sehr große Flächen, und die sind dann auch gemalt worden in so 9 Jahre. Denn Fresken kann man nur machen, wenn es warm ist, also kann man nicht im Winter machen. Und die Nazarener, die haben dann in 9 Jahren ungefähr diese ganze Kirche gemalt.
Ist sie einmalig, die Apollinariskirche?
Also das ist doch etwas ganz Besonderes, ja. Weil auch nicht nur die Fresken, aber auch weitere Ausstattung der Kirche ganz neugotisch ist und auch neugotisch geblieben ist. Also die Fliesen und auch die Bänke und auch das Eisenwerk da vorne, Gusseisen, das ist alles in neugotischem Stil. Man spricht dann auch von ein rein neugotische Kirche, die auch unter Denkmalschutz steht und auch sehr geschätzt wird. Auch die Fresken werden wieder sehr geschätzt. Es war mal eine Zeit, da hat man gesagt, das ist doch ein bisschen kitscherig. Aber seit 1960, 1970 ist da viel wieder ganz viel Interesse und Wertschätzung für diese Art von Malerei.
Die Kirche ist wirklich ein Kunstwerk. Vielen Dank, dass Sie uns die Kirche vorgestellt haben. Sie können im Internet auf unserer Homepage www.horeb.org unter dem Menüpunkt Highlights auch ein paar Fotos der Kirche sehen. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen an den Pater Bartholomä. Pater Bartholomä, wollen Sie uns erzählen, wie es gekommen ist, dass Sie Priester geworden sind?
Ja, das hat schon eine ganz lange Geschichte. Also ich war schon als Kind von 8 Jahren, wollte ich eigentlich schon Missionar werden. Und das ist schon also jetzt 52 Jahre her. Das war auch noch in einer Zeit, dass auch bei uns in den Niederlanden Missionar ausgesandt wurde. Und das hat mich schon begeistert. Und also ich halte dann, habe dann auch als 8-jähriges Kind habe ich dann auch Messe gefeiert, so wie das dann damals auch üblich war. Aber das war so auch als eine innere Freude und auch innere Begeisterung. Und dann als Jugendlich habe ich das dann doch wieder auch wieder losgelassen, wie das dann auch so geht. Aber dann kam durch eigentlich ein besonderes Ereignis, kam dann meine Berufung wieder zurück. Und zwar waren wir mit unserer Familie eigentlich ein bisschen wieder, haben wir die Kirche und den Glauben losgelassen in den 70er Jahren, aber ganz zufälligerweise, aber bei Gott besteht kein Zufall, kamen wir in einem Wallfahrtsort, und zwar in Heroldsbach in Bayern. Und das ist ein ganz kleiner Wallfahrtsort, und da haben wir durch die Fürsprache Mariens wieder den Weg zum Glauben gefunden, und dann kam bei mir auch wieder die Berufung hoch, und dann bin ich als 18-Jährige bin ich ins Priesterseminar gegangen und bin mit 24 Priester geworden, zuerst Kaplan, und dann habe ich noch ein weiteres Studium gemacht in Würzburg, und dadurch kam ich dann auch in Kontakt mit Emanuel-Gemeinschaft in Paris-Le Monial. Und durch Paris-Le Monial kam ich in Kontakt mit der charismatischen Erneuerung in Deutschland. Und so kam ich in Mainge. Und in Mainge kam ich in Kontakt mit Schwester Rita Maria. Und der Bischof hat mich dann zurückgerufen nach den Niederlanden, um dann dort ein Evangelisationszentrum und Exerzitienhaus anzufangen. Und so kam ich dann in 1989 in Maastricht, und seitdem bin ich dann auch Mitgründer der Gemeinschaft und bin ich dann auch einige Jahre auch Pfarrer gewesen und seit 2007 dann auch Rektor dieser Apollinariskirche, und bin weiter gespannt, wie der Herr mich weiterführen wird.
Also die Verbindung zu Deutschland ist Ihnen irgendwie in die Wiege gelegt. Es gibt so viele Stationen in Ihrer Geschichte, die in Deutschland spielen.
Ja, das ist, also seit ich 16 Jahre bin, komme ich regelmäßig in Deutschland, muss ich sagen. Und dann habe ich weiter Studium gemacht, und vor allem auch durch Mainge, muss ich sagen. Pater Burb war da für mich auch ganz wichtig, der für mich auch so die charismatische Erneuerung verdeutlicht hat. Und zwar, dass das Katholische, das Römisch-Katholische ganz auch gelebt wird in der Kraft des Heiligen Geistes.
Sie kommen aus den Niederlanden. Die Niederlande sind, wie Sie es ja fast in der eigenen Familie auch erlebt haben, oft oder werden oft herangezogen als Beispiel für Säkularisation in der heutigen Zeit. Es sind viele Kirchen aufgegeben worden. Tut Ihnen das nicht weh? Es ist ja Ihr Heimatland.
Ja, das tut einigermaßen weh, aber das ist jetzt Lauf der Geschichte. Und ja, wir müssen uns damit einerseits abfinden, dass das so ist, dass die Säkularisation sehr weit geht und dass auch prozentual sehr wenig Menschen zur Kirche gehen und auch bewusst katholisch leben. Aber man muss es auch andersrum sehen. Ich sage immer, wir müssen nicht sagen, nicht mehr, sondern noch nicht. Und das heißt zum Beispiel, Menschen sagen zu mir, also meine Kinder gehen nicht mehr zur Kirche. Und dann sage ich, bitte, Sie müssen andersrum denken. Sie müssen sagen, unsere Kinder gehen noch nicht zur Kirche. Oder die Kinder sind nicht getauft. Ich sage, diese Kinder sind noch nicht getauft. Und dadurch verbreitet man auch eine Hoffnung, dass Gott seine Kinder rufen wird. Und das habe ich selbst auch erlebt, dass der Herr eingegriffen hat in meinem Leben und immer wieder auch eingreift. Und das dürfen wir auch erwarten und das müssen, dafür müssen wir auch beten miteinander und auch bewusst unser Christsein leben, um so Zeugnis zu geben, dass es schön ist, um zu glauben, dass es gut ist, um zu glauben an Christus, dass Christus unser Herr ist, unser Heiland ist und dass er uns auch einen missionarischen Auftrag gibt, um daran mitzuwirken, dass auch in der Zukunft Menschen wieder zurückkehren.
Danke für diesen wichtigen Impuls, den Sie uns hier in der Apollinariskirche gegeben haben. Ich möchte Sie noch fragen, Pater Bartholomä, Sie sind, wenn ich richtig rechne, 35 Jahre Priester jetzt in diesem Jahr. Ist es schwer, so lange Priester zu sein?
Ja, überhaupt nicht. Warum soll es schwer sein, um Priester zu sein? Also das ist meine Entscheidung. Da kommen manchmal auch ja, Situationen im Leben, dass man sich fragt, ja, warum oder wieso. Aber für mich war das deutlich vom Anfang an, ich bin Priester und bleibe Priester. Und ich kämpfe mich durch die Probleme hin, wenn sie da sind. Mit Gottes Gnade wird es gelingen. Und so wie gesagt, ich stehe auch offen für neue Aufgaben, für neue Herausforderungen. Und ich spüre auch, dass ich in der Zeit, dass ich jetzt Priester bin, auch wachse als Priester. Und das ist für einen Priester auch wichtig. Und das ist für jede Christgläubige wichtig, dass wir wachsen im Glauben, dass wir nicht stille stehen oder nur zurückschauen, sondern ja, auch loslassen, was nicht gut war. Nicht zurückschauen, vorausschauen und vor allem auch sich öffnen für den Heiligen Geist. Für mich ist ein Wort aus dem Pfingstereignis oder aus dem Pfingstereignis ganz wichtig und das ist ein Satz, der Jesus sagt. Als auferstandener Herr kommt er in der Mitte und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und in der letzten Zeit bete ich immer wieder, mit Maria empfange ich den Heiligen Geist. Also ich sage nicht nur, komm Heiliger Geist, sondern ich glaube und ich öffne mich und sage, mit Maria öffne ich mich für das Wirken des Heiligen Geistes in mir und in unserer Kirche.
Liebe Zuhörer, bei der Messe am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr können Sie also die Wallfahrtsmesse zum heiligen Apollinaris mitfeiern und werden auch gesegnet mit der Reliquie des heiligen Apollinaris. Wir danken Pater Bartholomä, dass er uns alle dann mitnehmen möchte in diese Wallfahrtsmesse hier auf dem Apollinarisberg. Und jetzt bitten wir Sie noch um Ihren priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.